Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Dann darf ich Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei SBS auf Deutsch. Herr Schlönhardt in Brisbane, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag nach Melbourne.
Ich würde mit Ihnen ganz gerne klären, Sie nächstes Mal Ihren Hintergrund. Sie arbeiten in Brisbane genauso wie in Wien, aber der Weg dahin, den möchte ich mit Ihnen besprechen. Wie ist denn Ihr Hintergrund? Sind Sie deutsch?
Also ich bin Australier, aber ich habe deutschen Ursprung, ich habe deutsche Eltern, bin auch in Deutschland geboren, aber dann in späten Teenagerjahren hat es mich nach Australien verschlagen und bin also mittlerweile, damit gebe ich mein Alter dann auch preis, seit fast 25 Jahren in Australien, aber über die australische Regierung nach Wien gekommen, wo ich dort auch für die UNO arbeite und mittlerweile auch für die Universität Wien. Also ein kleiner Schleife nach Australien, über Australien und jetzt wieder mit einem Fuß in Europa.
Und Ihr Weg ins Rechtssystem hat meines Wissens nach in Deutschland begonnen, wo Sie Ihr Staatsexamen gemacht haben.
Das sieht oberflächlich so aus, das stimmt aber nicht ganz so. Ich habe in der Tat mein Jus-Studium in Bayern begonnen, muss aber ganz ehrlich sagen, und ich weiß nicht, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen das aufnehmen, wenn ich mein Jus-Studium in Bayern sehr gehasst habe und bereits nach wenigen Monaten gesagt habe, das mag ich eigentlich nicht und ich habe mehr gearbeitet, als dass ich studiert habe, um mir so damals, das war in den frühen 90er Jahren, das Flugticket nach Australien zusammen zu sparen. Und so bin ich dann auch hier hingekommen. Damals, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre nach Brisbane. Und wie viele Touristen als Backpacker hier angekommen mit großer Begeisterung und habe aber dann Freunde kennengelernt, die hier Jus studiert haben und mich mitgenommen haben an die Universität. Und das hat mir in Australien wesentlich besser gefallen und dachte, das möchte ich machen. Und dann habe ich großes Glück gehabt, dass ich ein Stipendium bekommen habe, in Australien zu studieren. Und habe dann das Studium hier eigentlich unternommen und bin ja später sehr kurzfristig nach München gegangen, um dort das Staatsexamen abzulegen. Mhm. Da war ich aber schon fest in Australien verwurzelt zu der Zeit.
Mhm. Wann hat sich bei Ihnen herauskristallisiert, dass Sie gerne im Criminal Law was machen würden, im Strafrecht?
Auch das war eigentlich die Erkenntnis, dass eigentlich das Jus-Studium für mich überhaupt nichts ist. Das war zu meiner Zeit damals so ein bisschen eine Zwangswahl. Man wusste nicht genau, was man machen will nach der Matura. Und so wie das sehe ich bei vielen Studierenden heute auch, vor allen Dingen, wenn sie die Noten dazu haben, dann probiert man mal Jus aus. Und so ging mir das auch und ich fühlte mich da sehr fremd. Das macht man ja auch in der Schule nicht, das kennt man nicht. Und so war wirklich das Strafrecht, das Criminal Law, das erste, vielleicht auch das einzige, was mir begegnet ist. Wo ich gesagt habe, daran habe ich Spaß. Ich habe auch spannende Professoren in dem Bereich gehabt. Ich habe anfangs in Brisbane studiert, bin aber dann nach Adelaide gegangen. Was ich mir nie hätte denken können, zu Beginn meines Studiums, wo ich das so gehasst habe, dass 25 Jahre später ich als Professor tätig bin.
Abgeschlossen haben Sie es dann letztendlich. Wie waren dann Ihre ersten Schritte ins Berufsleben? Die waren hier in Australien.
Ich habe dann nach dem Grundstudium die Promotion gemacht, auch in Adelaide. Und wie das eigentlich häufig der Fall ist und auch der Fall sein sollte, ist, dass man durch die Promotion auch ein bisschen Interesse natürlich am akademischen Leben bekommt und auch die Möglichkeit bekommt, zu unterrichten. Und so kommt halt man von Hölzchen auf Stöckchen und baut sich so ein bisschen diese Laufbahn auf. Das hätte ich auch nie voraussehen können. Ich arbeite nebenbei sehr viel für verschiedene Behörden in Australien und wie gesagt auch für die UNO im Ausland. Das ist so ein bisschen der Praxisbezug, der dazugekommen ist über die Jahre.
Dann kommen wir mal zu Ihren Stationen. Die sind ja wirklich sehr, sehr breit gefächert. Ich habe gelesen, Sie waren zwischendurch am Europäischen Gerichtshof zum Beispiel. Sie waren in Bangkok, wirklich sehr viele Stationen da.
Ja gut, der Hauptschwerpunkt, mit dem ich mich beschäftige und schon immer beschäftigt habe, schon in den ersten Anfängen des Studiums und dann vor allen Dingen auch in der Dissertation, ist halt das Thema Schlepperkriminalität, was in den 90er Jahren in Nordamerika und in Europa ein großes Thema war, aber in Australien fast unbekannt war. Und ich weiß, als ich mit der Dissertation angefangen habe, kam auch teilweise ein bisschen Skepsis aus. Hier bei einigen Leuten sagen, das ist doch gar kein so großes Problem, es wird doch gar keiner eingeschleust. Aber das hat sich natürlich dann schnell gewendet, dieses Blatt. Gerade 1999, 2000, als dieses Problem der unauthorized boat arrivals und der Einschleusungen ganz plötzlich die größte Priorität der australischen Politik wurde und bis heute ist. Und gleichzeitig halt sehr spannende Entwicklungen auch international stattgefunden haben. Das waren die Anfänge bei den Vereinten Nationen ein Protokoll zu entwickeln, das sich mit Schlepperkriminalität beschäftigt. Und ich habe damals die Möglichkeit gehabt, über die australische Regierung da mitzumachen. Und in Wien ist die UNO, was diese Fragen angeht, beheimatet. Und bin so das erste Mal dahin gekommen im Jahr 2000 und in diesen Entwicklungsprozess so ein bisschen mit reingerutscht und habe da diese Beziehung hergestellt zu den Vereinten Nationen. Und dann seit 2003 bin ich als Berater für die tätig, teilweise selbstständig, teilweise vertrete ich die Australier in verschiedenen Gremien gelegentlich. Und so ergibt sich das, dass man dann plötzlich in Bangkok arbeitet, da ist das Büro, das auch für Australien zuständig. Ich habe in Pakistan recht viel gearbeitet, weil das so ein Hotspot für die Schlepperei ist, teilweise auch in Ostafrika, an verschiedenen anderen Verbrechensthemen, mit denen sich die UNO beschäftigt. Und so kommt man drumherum. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist der Europarat in Straßburg, die jetzt sich seit kurzem dieses Thema auch angenommen haben. Wissen wahrscheinlich eh viele Zuhörer und Zuhörerinnen, dass dieses Problem der Schlepperkriminalität eins ist, das uns so noch lange beschäftigen wird. Fragen der Migration, die ungelöst sind, und mehr denn je werden jetzt Grenzzäune gebaut und Grenzen geschlossen, aber das Problem geht ja dadurch nicht weg. Insofern wird auch das, glaube ich, noch, und nochmal hole ich die Kristallkugel hier raus, mich wahrscheinlich den Rest meiner Karriere beschäftigen.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema ist derzeit in den Schlagzeilen wie selten zuvor, in Australien genauso wie in Europa. Wenn Sie diese Kristallkugel hernehmen, lassen sich da Erkenntnisse für die Zukunft schließen oder sind wir auf einem Zustand derzeit, wo sich wenig vorhersagen lässt? Was ist Ihre Meinung als Experte?
Es ist schwierig, da was zu sagen. Momentan ist es in Australien ein bisschen ruhig, was das Thema angeht. Zum einen auch, weil die Regierung natürlich da sehr viel verheimlicht und keine Berichterstattung mehr stattfindet. Insofern weiß man gar nicht genau, wie viele Leute eigentlich eingeschleust werden und was aus denen wird. Der Fokus ist so ein bisschen natürlich und auch zu Recht auf die Unterbringung von geschleusten Migranten, die meisten davon Asylbewerber, die nach wie vor in Manus Island und Nauru untergebracht sind. Die Frage ist natürlich, was aus denen wird, auch jetzt angesichts des Regierungswechsels in den USA, ob die dort angesiedelt werden können oder nicht. Es scheint mir ein bisschen, ich bin jetzt mal etwas zweckoptimistisch, dass die Stimmung in Australien ein bisschen sich geändert hat und die Bevölkerung schon sieht, dass diesen Personen ein unendliches Leiden verursacht wurde, dadurch, dass sie viele Jahre in diesen gefängnisähnlichen Inseln-Installationen gehalten wurden. Sie sehen natürlich auch jeden Tag im Fernsehen, dass die Krieger, die diese Leute zunächst einmal auf den Weg schicken, in Syrien, auch im Irak, in Afghanistan, alles andere als besser geworden sind. Insofern wird das Problem weiterhin bestehen. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Jedes Land macht eigentlich, was es will. Es gibt sehr wenig koordinierte Vorgehensweise. Die Europäer tun sich auch schwer, da mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diesen Auftrieb keimenden Nationalismus, den wir sehen in den USA zum einen, aber auch in Ländern wie Ungarn, in den Visegrad-Staaten, in Polen und der Slowakei und Tschechien, dass da so eine Mentalität ist, mit hohen Zäunen und schärferen Kontrollen kriegen wir das Problem über den Griff, aber das hat eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Das sieht man auch in Australien so ein bisschen, dass diese Sache hier irgendwie mit versuchen, Boote abzuwehren oder rumzuschicken, zwar so ein bisschen die Symptome bekämpft, an den Ursachen aber gar nichts macht. Ich würde mir da ein bisschen mehr Weitsicht erhoffen und vielleicht, dass jetzt es in Australien ein bisschen ruhiger ist, man versucht, ein bisschen strategischer und langfristiger über Lösungen nachzudenken. Das traue ich der gegenwärtigen Regierung nicht unbedingt zu, aber vielleicht ist das auch, wo sich andere Parteien und die Opposition ein bisschen mit profilieren kann.
Heißt das, dass Sie als Experte jetzt an diesen österreichischen Stimmen, die auch am Flüchtlingsmodell in Australien irgendwie Gefallen finden oder versuchen, da auf Europa was umzulegen, dass Sie das als Experte jetzt nicht wirklich zustimmen können?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist interessant, ich war gerade zu der Zeit in Wien, das war letztes Jahr im Juni oder Juli, als der österreichische Außenminister Sebastian Kurz diese Äußerung gemacht hat, der ja auch oft sehr populistisch in seinen Äußerungen ist, wie man mit Flüchtlingen umzugehen hat. Und ich habe damals mit dem ORF, dem österreichischen Rundfunk, ein Programm gemacht, um das so ein bisschen zu widerlegen, dass also man alles andere machen sollte, als nach Australien zu schauen. Das wird oft so ein bisschen provokativ in Europa nach wie vor erwähnt. Ja, schaut doch nach Australien, was da gemacht wurde, was man da erreicht wurde. Aber ich glaube, die meisten europäischen Regierungen sind auch vernünftig zu sehen, dass das mit sehr hohen Kosten verbunden ist, finanziellen Kosten, aber auch den menschlichen Kosten, den menschlichen Leiden, das wir ja auch sehen in diesen Camps in Nauru und Manus Island. Also ich glaube, von der Idee ist man wieder abgerückt und dass man sogar erkannt hat, dass das ein großer Fehler ist, was man in Australien gemacht hat. Das Deshalb hoffe ich, dass es bei diesen spontanen Äußerungen von dem Herrn Außenminister auch zunächst einmal bleibt und man derartige Verschärfungen nicht weiter andenken wird.
Herr Schlönhardt, ich möchte mit Ihnen noch kurz Wien thematisieren. Sie haben es kurz erwähnt. Wien ist bekanntermaßen, oder für die Zuhörer, die es nicht wissen, eine Stadt, in der viele UNO-Gebäude auch untergebracht sind, unter anderem das Office of Drug and Crime, das Sie angesprochen haben. Was Sie auch machen, ist an der Universität Wien zu unterrichten. Stimmt das?
Das stimmt ganz genau. Mein Leben ist nur ein bisschen geteilt zwischen Brisbane und Wien. Heutzutage, ich bin auch erst vor wenigen Tagen aus Wien wiedergekommen und fliege in wenigen Tagen nach Wien wieder kurzfristig zurück. Das ist für jemand, der sich mit dem Themenkomplex beschäftigt, Schlepperei, Drogenkriminalität, organisierte Kriminalität, Menschenhandel. Die UNO hatte mehr denn je ein Mandat in diesem Bereich, dieses UNODC, was Sie angesprochen haben, für die ich auch tätig bin, hat an Bedeutung sehr gewonnen in den letzten 20 Jahren. Früher haben die sich ausschließlich mit Drogenkriminalität beschäftigt, da ist sehr viel hinzugekommen. Das ist auch eine sehr gute Entwicklung, dass man sich weltweit darüber austauscht und versucht, vernünftige Lösungen zu entwickeln. Und somit ist für mich Wien die zweite Heimat geworden. Und ich bin sehr dankbar, dass die Universität Wien mich da eingeladen hat, dort zumindest teilweise ein Zelt aufzuschlagen und auch in diesen Themenbereichen zu unterrichten. Und dadurch hat sich auch eine sehr interessante Partnerschaft ergeben, nicht nur zwischen mir und der Universität Wien, sondern auch zwischen der University of Queensland und der Universität Wien, dass sehr, sehr viele Studierende von Australien nach Wien kommen, um da auch Kurse mit uns zu machen und umgekehrt sehr viele Wiener hin. Also es ist für uns, wenn ich jetzt nochmal den Universitätsprofessor Hut aufsetzen darf, eine sehr erfreuliche, sehr fruchtbare Beziehung. Das ist für uns eine der bedeutendsten Austauschprogramme geworden, dass mittlerweile über 50 unserer Leute jedes Jahr nach Österreich kommen und fast die gleiche Zahl an Österreichern hier nach Brisbane.
Als letzte Frage noch. Jetzt klingt Austausch und Partnerschaft wirklich sehr einleuchtend für mich, aber als Laie möchte ich kurz fragen, inwieweit sich das umlegen lässt vom Wiener System, vom österreichischen, europäischen hin zum australischen. Als Laie glaubt man oft, die Rechtssysteme sind zu unterschiedlich, man kann da nicht wirklich was umlegen. Aber das funktioniert bei Ihrem persönlichen Austausch, aber jetzt auch für die Studenten.
Ja, das ist gerade, zum einen ist es erstaunlich, wie viel man doch gemeinsam hat. Und das geht natürlich gerade, wenn man über solche Themenbereiche spricht, wie Menschenhandel, Schlepperei. Man ist ja mit dem gleichen Problem konfrontiert und entdeckt dann auch, wie viele Ähnlichkeiten es gibt in den Lösungsansätzen. Man kann natürlich auch da voneinander lernen, was der eine macht und was die anderen machen und da ein paar Vergleiche anstellen, was politisch machbar und nicht machbar ist. Es stimmt natürlich, dass die Rechtssysteme unterschiedlichen Ursprung haben. Einerseits, die wir so als Civil Law bezeichnen, oder dann die Common Law Systeme mit englischem Ursprung andererseits. Aber auch da gibt es natürlich mittlerweile sehr viel Annäherungen. Man hat voneinander gelernt. Die Systeme sind nicht mehr so einseitig, wie sie das in der Vergangenheit waren. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Methodik und Herangehensweise, aber auch da ist es einfach eine sehr spannende Sache, Vergleiche anzustellen. Und es geht jetzt nicht nur unbedingt um das kleine Österreich und das kleine Australien, sondern diese beiden Länder sind so ein bisschen stellvertretend auch für, wie gesagt, den kontinentaleuropäischen Civil Law Vorgehensweise einerseits. Da ist Österreich ganz repräsentativ und Australien hat ja nun auch viel gemeinsam mit den anderen Common Law Ländern, insbesondere halt Großbritannien, auch Kanada, Neuseeland und den USA. Insofern kann man auch diese da ein bisschen über den Horizont hinaus ein bisschen was lernen in diesem Austausch.
Alles klar. Herr Schlönhardt, ich möchte mich sehr für Ihre Zeit bedanken hier bei uns im SBS-Interview. Andreas Schlönhardt in Brisbane, besten Dank.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Frau Scheller.
Noch viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.
Okay, Ihnen auch. Danke für den Anruf.
Tschüss.